Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Ich bin Benedikt, einer der Kurswechsler. Und heute hatte ich die Chance, mit Annika Serfass zu sprechen. Sie war mal meine Fastnachbarin in Bremen und wir haben uns auf der Straße kennengelernt vor ungefähr anderthalb, zwei Jahren. Und dann haben wir gemerkt, ey, wir sind beide in der Organisationsentwicklung tätig. Wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht, ähnliche Interessen und somit sind wir in Kontakt geblieben und irgendwann schrieb mich Annika an und fragte mich, ob ich einen Artikel in ihrem Buch schreiben will, der zum Thema geht oder das zum Thema geht, weniger schlecht entscheiden. So, dieses Buch ist jetzt rausgekommen im Fallen Verlag, jetzt 2021 im Mai und wir sprechen in diesem Podcast genau über das Buch. Warum braucht es ein neues Buch, das sich um das Thema besser entscheiden dreht? Wir sprechen auch über den kleinen Artikel, den ich geschrieben habe, der heißt 17 Fragen als Reset-Button für den Alltag, ist also eher auf die individuelle Ebene bezogen. Und wir sprechen in diesem Gespräch auch darüber, auf welche Suche sich Annika zusammen mit ihrer Kollegin Doris Schäfer gemacht hat, nämlich die Frage, wie können wir eigentlich es schaffen, aus den Entscheidungsmustern herauszukommen und tatsächlich grundlegend bessere Entscheidungen treffen oder Entscheidungen treffen, die wirklich zuträglicher für uns sind, für unsere Gruppe, unser Team, unsere Organisation, aber auch individuell. Und auf dem Weg hat sie spannende Erkenntnisse gemacht und gefunden und darüber sprechen wir in diesem Gespräch. In diesem Sinne viel Spaß dabei. Falls dich das Thema Entscheidungen sowieso gerade beschäftigt, kannst du auch nochmal in die Podcast-Episode 72 kluge Entscheidungen treffen, reinhören, in die 68 mit integrativem Entscheidungsmodell oder in die Nummer 70 mit dem Delegation-Poker. Und außerdem haben wir bei Kurswechsel das Decision Poker erfunden. Werde ich auch in den Shownotes nochmal den Link dazu senden. Da könnt ihr euch kostenlos ein Tool dazu runterladen. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören und los geht's.
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Moin und herzlich willkommen, Annika, im Kurswechsel-Podcast.
Hallo, Benedikt.
Wir sprechen heute über das Buch, was du geschrieben hast, zusammen mit Doris Schäfer. Und das heißt, weniger schlecht entscheiden, ist gerade im Fahlen Verlag erschienen. Und ich durfte sogar einen Artikel beisteuern. Eine kleine Methode habe ich beigesteuert und darüber sprechen wir jetzt heute mal. Bevor wir aber da total reinspringen, kannst du dich einmal vorstellen, also Annika, wer bist du, was machst du?
Hallo, ich bin Annika Serfass. Ich arbeite als systemische Unternehmensberaterin, hauptsächlich im Bereich Organisationsentwicklung, Unternehmensentwicklung und Change Management. Und genieße es total und es ist irgendwie Teil meiner Identität, immer überall reinzuspringen und wieder rauszusteigen und mir besonders genau anzugucken, warum die Dinge so passieren, wie sie passieren. Und dabei sind Entscheidungen natürlich ein ganz elementarer Baustein. Das Thema beschäftigt mich also schon lange und als Corona jetzt uns in den Lockdown zwang und auch in die Untätigkeit, hatten wir den Wunsch und den Plan, und es hat dann auch recht schnell funktioniert, einen Verlag zu suchen für diese Buchidee, die es schon seit 5 Jahren ungefähr gab.
Okay, die Idee gab es schon 5 Jahre. Was ist denn vor 5 Jahren passiert, wo du sagst, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Buch über Entscheidungen?
Ja, es gibt sehr viele Bücher zum Thema bereits. Es gibt auch viele sehr gute Bücher zum Thema. Vor 5 Jahren haben wir am Tisch gesessen mit 3 Freunden und gegessen und uns unterhalten und haben über das Thema gesprochen, warum fallen Unternehmungen und vor allem Teams Entscheidungen häufig so wahnsinnig schwer, beziehungsweise warum fällt es ihnen so schwer, mal anders zu entscheiden und dass diese Entscheidungsmuster, die offensichtlich Probleme und Leid und Missverständnisse produzieren, zu verlassen. Und dann haben wir gedacht, es wäre ja schon schön, wenn man wenigstens ein bisschen weniger schlecht entscheiden könnte. Und da kam dann die Idee auf, das Thema Entscheidungen aus ganz verschiedenen Perspektiven zu betrachten und dafür Tools und Methoden bereitzustellen, die man sofort umsetzen kann. Das ist auch ein großer Unterschied zu anderen Büchern. Viele andere Bücher sind extrem gut recherchiert und haben wahnsinnig spannende Theorieteile. Und dabei lernt man sehr viel, aber die Erkenntnis allein befähigt ja noch nicht zum Handeln. Und selbst wenn Sie einen Handlungsteil haben, der einem also Strategien an die Hand gibt, wie man besser entscheidet, dann ist dieser Teil häufig aus eben dieser einen theoretischen Perspektive. Oder es gibt eben genau diese eine neue Methode, um dann eben generell besser zu entscheiden. Wir glauben aber, die Welt ist zu bunt und zu vielfältig und zu komplex, um mit einer Methode immer erfolgreich sein zu können. Das kann einfach nicht funktionieren. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen Tools und Methoden aus verschiedenen Theorien, aus verschiedenen Perspektiven und für verschiedene Anwendungszwecke.
Okay, das heißt, ihr habt da so die Ambiguität, die Mehrdeutigkeit von Entscheidungen einfach schon in der Struktur eingebaut und mehrere Facetten eingebaut. Magst du mal erzählen, welche Facetten kann man denn finden in diesem Buch?
Ja, es gibt 5 Perspektiven auf das Thema Entscheidungen und zu jeder dieser Perspektiven gibt es einen kleinen Theorie-Input, einen Theorie-Happen, in dem das Thema kurz theoretisch aufgearbeitet wird, also warum wird entschieden, wie funktionieren Entscheidungen, wofür sind sie gut, wenn man eben aus dieser theoretischen Brille auf sie schaut. Und wir haben uns für die folgenden 5 entschieden, weil wir sie einfach im Alltag am meisten antreffen. Das erste ist eine wirtschaftliche Brille. In der BWL wird sehr oft analytisch entschieden, scheinbar rational, und es wird immer viel wie berechnet und analysiert. Da wäre so die Leitfrage, wie kriege ich das meiste raus? Also die Idee ist Nutzenmaximierung und die Frage, die dahinter steht, ist, wie kriege ich das meiste für mich raus oder wie kriegen wir das meiste für uns raus? Die zweite Perspektive steht dem scheinbar total entgegen, das ist die Gruppendynamik. In der Gruppendynamik geht es um die Leitfrage, wie kriegen wir es machbar? Also wie kriegen wir es so hin, dass die Leute mitziehen? Was ist das Beste für alle? Darauf haben wir es letztendlich zugespitzt. Und das ist ja auch gerade ein großes Thema in den Unternehmen und Teams, die wir begleiten. Die dritte Perspektive ist quasi unsere eigene, die systemtheoretische Perspektive als Teil der Soziologie. Und die fragt mit der Leitfrage, welche Perspektiven kann ich auf das Problem werfen? Und es geht darum, wirklich das Optionenfeld und das Entscheidungsfeld ganz genau auszuleuchten, vielleicht auch mal auf eine Metaebene zu gehen, das Ganze per se zu hinterfragen als Entscheidung an sich, sodass sie vielleicht sogar überflüssig werden oder den Kontext ändern können, etc. Die vierte Perspektive ist die psychologische Perspektive, in der geht es um Intuition. Das kennt, glaube ich, jeder aus seiner privaten Entscheidungskompetenz, dass man mal richtig gut intuitiv entscheidet. Viele Menschen können das einfach. Manche haben das leider auch verlernt, weil sie sich das immer gleich wieder rational ausgeredet haben. Aber in der psychologisch-intuitiven Brille geht es um die Leitfrage, was sagt mir mein Bauchgefühl? Und die letzte Perspektive ist die philosophisch-ethische. Da geht es um die Leitfrage, wofür stehe ich eigentlich? Also welche Werte vertrete ich und nach welchen Werten richte ich mein Handeln und somit auch mein Entscheiden aus? Ja, also du hörst schon, es sind sehr, sehr, sehr unterschiedliche Zugänge zum Thema Entscheidung.
Mhm. Interessant, dass da so unterschiedliche Perspektiven drin sind. Was mir aufgefallen ist, ist, dass du Wirtschaft als erstes genannt hast und dann als, ich glaube, als drittes kam das Systemtheoretische, wo dann eventuell die Entscheidung oder die Frage zur Entscheidung sogar nochmal grundsätzlich in Frage gestellt wird und sogar vielleicht zu einer Auflösung führt. Und ich habe mir auch so das Bild vorgestellt. Ich hab mal einen Freund vor ewiger Zeit im Studium so, sag ich mal, ein paar gute Fragen gestellt in seiner Herausforderung, die er da gerade im Studium hatte. Und dann haben wir in Bildern gesprochen und er hatte so ein Bild, dass ganz viele Seile ihn in verschiedene Richtungen ziehen. Und wenn man so auf das Bild guckt mit den fünf Perspektiven, die du aufmachst oder die ihr aufmacht im Buch, dann hört es sich so ähnlich an. So jede Richtung zieht nochmal woanders hin. Und dann stehe ich vielleicht am Ende auch immer noch da und denke mir, oh Gott, es ist so schwierig zu entscheiden. Ist das so oder öffnet sich da im Anschluss doch nochmal was ganz anderes?
Also ich glaube, dass es einen hoffentlich nicht zerreißt. Aber ich glaube, jeder kennt eben dieses Gefühl, was dein Freund so schön beschrieben hat, dass man eben irgendwie sich zerrissen oder hin und her gerissen fühlt, wenn man eine Entscheidung zu treffen hat. Gerade wenn es um eine geht, die einen persönlich oder beruflich ganz, ganz tief trifft. Und ich glaube, wenn man durch unser Buch blättert, dann findet man einfach die Möglichkeit, mal sein eigenes Entscheidungsmuster zu verlassen und mal was Neues auszuprobieren. Und wenn es einem danach mit der Entscheidung nicht gut geht, kann man es ja jederzeit wieder neu treffen. Das ist ja auch das Schöne, dass es mit dem Buch ganz stark um das Ausprobieren geht, dass man vielleicht auch Entscheidungen lernt, nicht mehr so final zu sehen, sondern in unserer ja, sehr komplexen und schnelllebigen Welt auch damit lernt zu leben, dass Entscheidungen eben nur noch eine kurze Haltbarkeit haben und dass man sie iterativ immer wieder neu trifft. Aber wenn man eben merkt, das Muster ist irgendwie dysfunktional, wir kommen damit nicht weiter oder ich komme damit nicht weiter, ich produziere immer dasselbe und aber nichts anderes, nichts Besseres, dass man eben dann mit dem Buch die Möglichkeit hat, diese Muster mal in Frage zu stellen und Anregungen bekommt, was anderes auszuprobieren. Und das Schöne ist, dass man es eben sofort ausprobieren kann. Man muss jetzt nicht noch ein weiteres dickes Buch lesen, man muss keinen Coach engagieren oder zu einem Training laufen, sondern man muss einfach ein bisschen gründlich durchlesen und es steht alles drin, was man braucht, mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung und dann wird das hoffentlich auch gleich was.
Hast du vielleicht selbst ein Beispiel, wo du so eine Art Muster bei dir selbst aufgebrochen hast und vielleicht sogar eins der Tools aus dem Buch, die du vorher schon kanntest, genutzt hast oder vielleicht auch sogar im Prozess des Schreibens. Du hast ja auch einfach rumgefragt in deinem Netzwerk, wer möchte vielleicht eine Methode hier einführen im Buch und vielleicht hast du eine neue Methode gelernt und dadurch noch viel besser ein Muster aufgebrochen, weil damit es so ein bisschen greifbarer wird, was bedeutet das, dieses Muster, Entscheidungsmuster aufbrechen, vielleicht verändern, anders entscheiden, besser entscheiden?
Ja, also ich bin eher so ein Typ, der eher ein bisschen verlernt hat, auf sein Bauchgefühl zu hören. Ich spüre das nur sehr selten, dass sich mein Bauch irgendwie spontan meldet, wenn eine Entscheidung anliegt. Und ich analysiere und rationalisiere das Ganze sehr gerne. Und deswegen liegen mir Tools, die jetzt hier aus der BWL kommen, total nahe. Und ich habe da auch verschiedene ausprobiert. Ne? Aber du kennst den Spruch, dem Hammer ist die ganze Welt ein Nagel. Selbst wenn du ein ganzes Hammer-Set hast, dann hast du immer noch nur einen Hammer. Und als ich wirklich mal dieses Muster unterbrochen habe, zu versuchen, alles zu rationalisieren, war, als ich das Tool des Züricher Ressourcenmodells kennengelernt habe, wo es darum geht, über ein Bild, ein Foto oder eine Grafik, ein Kunstwerk, das dich spontan aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen total anspricht und irgendwie positiv berührt, darüber herauszufinden mit einem Team von Ideengebern. Das ist auch was ganz Neues für mich gewesen, dass man eine Entscheidung eben nicht alleine trifft, sondern dass man sich Unterstützer dafür holt. Und dann im Gegenspiel und im Wechselspiel herausfindet, warum spricht mich dieses Bild an und welche Optionen und Entscheidungsverhalten verbinde ich damit. Und somit habe ich eine Entscheidung getroffen, über meine berufliche und private Zukunft, mit der ich bis heute wahnsinnig glücklich bin und die ich auf keinen Fall missen möchte. Und das war für mich so ein riesiges Aha-Erlebnis zu sehen, ja, dass Entscheiden ganz anders gehen kann. Und das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem meine liebgewonnenen und viel geübten Analyse-Tools verwende, sondern es heißt für mich einfach nur eine Erweiterung meines Handlungsrepertoires. Und das macht mich einfach ein Stückchen freier und auch ein bisschen kompetenter, finde ich, oder fühle ich. Und genauso ist es mir auch gegangen, als ich viele, viele der Beiträge gelesen habe, wo ich dachte, Mensch, daran habe ich noch nie gedacht, wie spannend ist das denn? Und ja, mir ging es zum Beispiel so bei dem Tool von dir, was du beschrieben hast, wo ich zuerst dachte, naja gut, sich bestimmte Fragen zu stellen, ist immer sinnvoll, aber ich kenne das halt aus meiner Arbeit eher, dass man das mit einem Coach tut oder mit einem Berater und dass der halt die klugen Fragen stellt, aber dass einfach eine Reihe von Fragen, die man so abarbeitet, einen trotzdem zu etwas führen kann, was einem dann ganz neue Optionen eröffnen kann oder einem ganz neue Hinweise geben kann. Das fand ich sehr überraschend, das fand ich richtig klasse. Habe ich auch gleich weitergegeben an einen Klienten.
Ja, zur Info für die ZuhörerInnen, also mein kleiner Artikel nennt sich 17 Fragen als Reset-Button für den Alltag und das ist aus der Theorie U, Otto Sharma und Presencing Institute Welt sozusagen rausgegriffen. Die Methode gibt's schon ein bisschen länger und dadurch, dass ich so viele positive Erfahrungen gemacht habe, einfach diese Übung selbst bei mir anzuwenden, indem ich Tagebuch nehme oder einen Zettel und einen Stift, einfach diese 17 Fragen mal für mich selber innerhalb von einer Dreiviertelstunde, innerhalb von einer Stunde durcharbeite. Das bedeutet, nicht für ewig über meinen aktuellen Status nachdenke und nicht für ewig grübel und so, sondern die Übung besteht darin, das nennt man so auf Englisch Guided Journaling, also sozusagen geführtes Tagebuchschreiben, durch das Schreiben die Antworten kommen lassen. Also am Anfang guckt man so, welche Herausforderungen hast du gerade? Dann guckt man, was hat man eigentlich wahrgenommen über sich selbst in den letzten paar Wochen? Es geht weiter in so die Richtung, wo ist eigentlich deine Frustration und wo ist deine Energie? Also wo merkst du, bist du immer wieder frustriert in deinem Alltag, im privaten, beruflichen? Wo merkst du, da ist richtig Kraft drin, wenn du in dieser, mit diesen Themen dich beschäftigst, mit den Menschen unterwegs bist? Und dann geht es immer weiter. Also man geht eigentlich einmal durch den U-Prozess, müsste man mal wann anders nochmal genauer erklären. Letzten Endes ist die Idee bei dem U-Prozess, dass man wie ein U, wie der Buchstabe, so gewisse tiefere Ebenen des Bewusstseins oder des Unterbewusstseins so anspricht. Und ganz unten beim U-Prozess ist dann die Frage, so die Kernfrage, wer bin ich und was ist meine Arbeit? Also wer bin ich eigentlich selbst? Also was bringe ich auch in die Zukunft und was ist meine wirkliche Arbeit, die ich jetzt so voranbringen will? Sei es im Privaten, dass ich mich neu ausrichte, was wichtig ist, oder im Beruflichen, so was ist eigentlich wirklich, wirklich wichtig für mich. Und auf der rechten Seite vom U geht man sozusagen dann wieder hoch und überlegt sich, welche Prototypen könnte ich eigentlich bauen, um so im kleinen Kontext das schon mal auszuprobieren. Wer könnte mich unterstützen in meinem Umfeld? Wo habe ich das Gefühl, oh ja, der könnte mir helfen? Und da unten in diesem U-Prozess, ganz unten, finde ich super, super wertvoll, auch nochmal so diese Metaperspektive zu haben. Da ist so eine Frage, man soll sich vorstellen, man sitzt in einem Hubschrauber und man soll sich selbst mal aus der Distanz beobachten, was machst du eigentlich aktuell in der beruflichen, persönlichen Phase deines Lebens? Was versuchst du gerade zu realisieren? Und der zweite Hubschrauber wäre, was nimmst du eigentlich wahr in deiner Gemeinschaft, also was machen so deine Freunde, dein Umfeld? Gibt es da irgendwie so eine Art kollektives Muster, was ihr gerade versucht, alle zusammenzumachen? Und dann ist auch eine Frage, stell dir vor, du bist am Ende deiner Lebensreise und guckst zurück auf dein Leben und was möchtest du da jetzt sehen? Und die Frage ist so philosophisch, man könnte stundenlang und tagelang sich damit beschäftigen, aber Teil der Übung ist, dass man innerhalb von, weiß nicht, 2, 3, 4 Minuten einfach das aufschreibt, was jetzt gerade lebendig ist bei dir und das notiert und auch gar nicht jetzt so viel sich damit beschäftigt, sondern dann schon zur nächsten Frage hüpft. Dann soll man auch einmal mit dem eigenen Kind, also stell dir vor, du triffst dich selber als 8-Jähriger oder so. Was würde der 8-Jährige zu dir oder die 8-Jährige zu dir sagen, wenn sie dich so wahrnimmt, wie du gerade bist, was du gerade machst? Du bist total gestresst oder bist voll an den Sachen dran, die dir wichtig sind. Genau, und am Ende geht es eben darum, das so ein bisschen in die Realität zu bringen. Was sind die nächsten 3 Schritte, die du praktisch in den nächsten 3 Tagen machen kannst und so weiter. Das ist diese kleine Methode. Genau.
Genau, und wir haben die zum Beispiel der theoretischen Perspektive der Intuition zugeordnet, weil es eben darum geht zu schauen, wie, wenn ich irgendwie mich so stuck fühle, also irgendwie feststecke, dann ermöglicht es dir, neue Perspektiven zu eröffnen und zu entfalten und irgendwie so im Gleichgewicht mit dem inneren Bauchgefühl, dass es irgendwie stimmig ist, dann als Ziel. Und das ist eben eine Methode, die ganz, ganz persönlich und individuell ist. Und es gibt auch ganz viele Methoden, die dann eben im Team oder sogar in einer Großgruppe abgearbeitet werden können. Und dazu haben wir zum Beispiel so eine Tabelle eingepflegt, ganz am Anfang, wo man dann je nachdem, was für eine Entscheidung anliegt, dann auswählen kann. Also ob zum Beispiel einer entscheidet, ob ein Team entscheidet oder ob eine größere Gruppe entscheidet. Und dann auch, was für eine Entscheidung gerade anliegt. Also geht es um eine Ja-Nein-Entscheidung, um eine Entweder-Oder-Entscheidung, um eine Entscheidung zwischen mehreren Optionen oder geht es auch darum, dass man das Gefühl hat, man hat gar keine gute Option und man möchte gern Optionen entwickeln. Und dann ist noch in der Tabelle verortet, was man dafür braucht und wie lange es dauert, die Methode zu nutzen.
Ja, sehr gut, sehr guter Hinweis. Also diese Übung, die ich da aufgeschrieben habe, die vom Presencing Institut und Otto Scharmer kommt, die ist auf jeden Fall für jemanden individuell. Ich habe das auch schon in Gruppen gemacht. Das heißt, wir haben uns einen Timer alle 3 Minuten gesetzt und sind dann zur nächsten Frage gehüpft, auch wenn wir noch nicht vielleicht im Perfekten geantwortet hatten. Und dann konnten wir im Anschluss vielleicht nochmal reflektieren. Da muss man aber auch gucken, ob da genug Vertrauen vorhanden ist, ob man überhaupt darüber, über diese persönlichen Erkenntnisse reden möchte und ob man den Raum dafür hat, ne? Aber das ist natürlich eher eine individuelle Ebene. Was ich sehr schön finde, ist, wenn du darüber sprichst, ihr habt ja diese 5 Perspektiven aufgemacht und ihr sagt, jede Perspektive hat einen Vor- und einen Nachteil. Also man kann nicht sagen, nur die BWL und nur das philosophisch-ethische ist korrekt. Gibt's bei dir so eine Art Tendenz, so, oh, ich merke, das philosophisch-ethische ist irgendwie, wird mir immer wichtiger, oder sagst du komplett offen, okay, wir sollten alles mal ausprobieren, so wie so ein Buffet, und am Ende merken wir, was uns am besten liegt oder am meisten hilft?
Also ich bin wirklich davon überzeugt, dass es auf den Kontext ankommt. Ich glaube, jede Methode hat ihre Berechtigung und ihren Zweck und auch ihren Nutzen, aber es kommt eben darauf an, ob man einen passenden Kontext wählt. Es hat absolut seine Berechtigung, Dinge zu analysieren, Zahlen, Daten, Fakten zusammenzutragen und das Ganze mal so ganz nüchtern zu betrachten, wie das eben in der BWL gemacht wird. Aber es nützt ja auf lange Sicht überhaupt nichts, wenn du alles durchrationalisierst und dann am Ende kriegst du niemanden ins Boot für eine Umsetzung. Also diese Perspektive der Gruppendynamik nochmal dazu zu holen, ist in vielen organisationalen Kontexten sicherlich ganz, ganz hilfreich. Aber abgesehen davon finde ich, dass bei mir tatsächlich die philosophisch-ethischen Aspekte immer wichtiger werden. Also jetzt gerade bei so richtungsweisenden Entscheidungen würde ich mich eher auch noch immer zusätzlich fragen, passt das zu dem, was ich erschaffen möchte und wofür ich stehen möchte? Ne? If you don't step for something, you'll fall for anything, ist so ein Spruch, der mich da ein bisschen leitet. Aber wenn es jetzt, nicht so ganz ums Eingemachte geht, sondern es geht eher darum, welche Wohnung wollen wir mieten, dann benutze ich auch ganz bewusst andere Entscheidungsmethoden. Also da mixe ich dann irgendwie mal eine rationale mit einer intuitiven oder so und fahre damit immer sehr gut. Und wie gesagt, es kommt immer darauf an, wer ist betroffen, wer entscheidet mit, wer muss mit den Konsequenzen leben, wie groß ist überhaupt diese Entscheidung, welchen Rahmen betrifft sie? Betrifft sie nur mich? Betrifft sie vielleicht meine ganze Familie, betrifft sie ein Team, eine ganze Organisation, betrifft sie die Zukunft, betrifft sie jetzt einfach einen Baustein in der Gegenwart? Das sind ja alles Faktoren, die in so ein Entscheidungsfeld und in so eine Entscheidungsgemengelage mit hineinspielen. Und deswegen gibt es ja auch so häufig Entscheidungen, mit denen man dann entweder nicht zufrieden ist oder mit denen man dann in der Konsequenz nicht so richtig gut klarkommt. Und deswegen heißt das Buch ja auch weniger schlecht entscheiden. Also wer Entscheidungen trifft, der übernimmt Verantwortung, entweder für sich oder für ein Team, für eine Unternehmung, ist egal. Aber wer Verantwortung übernimmt und Entscheidungen trifft, der macht auch mal Fehler. Und wer viele Entscheidungen trifft, viel Verantwortung übernimmt, der macht auch viele Fehler. Und uns geht es einfach mit dem Buch darum, die Entscheidungskompetenz zu erweitern, dadurch, dass man immer wieder was Neues ausprobieren könnte und sagen könnte, ich mache es heute einfach mal anders und schaue dann, wie es mir damit geht.
Okay, das heißt, ich stelle mir jetzt vor, in einer Organisation, in der wir vor einer großen Herausforderung stehen und wir merken, wir müssen hier was verändern und jetzt nehmen wir dein Buch und wir überlegen uns mal, okay, wir könnten das mal von der Perspektive, von der psychologischen Seite und der Intuition angucken. Wir könnten auch mal so das Machbare anschauen, was ist für alle gut und so weiter. Und jetzt, also was ja eigentlich passiert, wenn wir vor einer großen Herausforderung stehen, wo wir merken, oh, die betrifft uns, das ist total komplex, das hat große Auswirkungen für uns persönlich, für unsere Organisation, vielleicht für unser Umfeld, sei es im Privaten, dann wir sind ja vom Gehirn her eher so gestrickt, dass wir schwere Entscheidungen vermeiden wollen. Deswegen ist ja auch, das ist ja der Grund, warum wir überhaupt Muster entwickeln, damit wir Energie sparen, weil jede große Entscheidung fordert ganz viel Energie und Aufwand von uns als Mensch. Und deswegen möchten wir lieber im sicheren oder bekannten Gewässer sein. Und jetzt stelle ich mir vor, also ich bin schon mit einer großen Herausforderung konfrontiert und jetzt nehme ich noch dein Buch und habe ganz viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Und so, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du jetzt nicht auch noch denken, okay, wir müssen alles gleichzeitig ausprobieren und uns auch noch überfordern mit den verschiedenen Möglichkeiten der Entscheidungsfindung, sondern einfach mal so ein bisschen stöbern, vielleicht eins, zwei rauspicken und zusammen im Team oder individuell ausprobieren. Und dann mal gucken, was das für einen Effekt hat, anstatt sozusagen, ich habe eine komplexe, schwierige Herausforderung und ich nehme jetzt auch noch ein komplexes Entscheidungsfeld der Möglichkeiten, wie ich mit Entscheidungen umgehe, bin dann doppelt überfordert. Also genau. Sagst du, okay, ich einfach lieber nach dem Motto, so wie Franz Kafka sagt, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht, also einfach mal eins nehmen, ausprobieren, gucken, was das auslöst und dann bemerken, okay, das passt oder das passt nicht.
Genau, und wenn man dafür offen ist und eben, ich sag mal, auch das nicht so fatalistisch sieht im Sinne von, dass wenn wir das jetzt so machen, dann müssen wir das immer so machen oder dann müssen wir mit dieser Entscheidung so leben. Klar muss man dann manchmal mit einer Entscheidung leben, aber selbst wenn einem das Ergebnis oder der Prozess nicht gefallen hat, dann macht man halt hinterher noch eine zweite Methode oder eine dritte. Wichtig ist einfach, dass man das Gehirn so weit lockt, indem man eben da einfach eine Möglichkeit gibt, mal was anderes zu machen, aber sich dann eben nicht alleine fühlt. Also man kann sich ja zigmal vornehmen, was anderes zu machen. Du kommst ja von selber auch oft schlecht auf eine Idee, was du genau anders machen könntest. Dazu haben wir übrigens noch eine zweite Tabelle hinten im Buch. Wenn man sein dysfunktionales Entscheidungsmuster kennt, dann kann man da Hinweise finden, welche Tools besonders hilfreich sind, aus diesem Muster auszusteigen. Also zum Beispiel das bekannte Muster, ne? Viele Köche verderben den Brei, dass du immer zu viele Leute beteiligst. Oder dass das Entscheidungsmuster ist, so impulsgetrieben zu entscheiden und dann hinterher irgendwie zu denken, da habe ich jetzt aber nicht bedacht, dass das irgendwie Konsequenzen hat für meine Familie. Da habe ich jetzt gerade mal nur dran gedacht, worauf ich gerade Bock hatte. Oder dass du irgendwie alles sehr analysierst und dieses Analysis Paralysis reinrennst und dann keine Entscheidung mehr treffen kannst, weil du zu viele Informationen hast. Für all diese bekannten Entscheidungsmuster gibt es dann auch Hinweise, welche Tools könntest du mal ausprobieren, die eben anders sind als dieses Muster, aber dich nicht total überfordern, ich meine.
Okay, also auch das wieder eine Möglichkeit, seine eigene Entscheidungskompetenz zu stärken. Mhm. Entscheidungskompetenz, wenn ich es richtig verstehe, sagst du, ist die Fähigkeit, mit der Vielfalt und der Komplexität an Entscheidungen, die so auf uns prasseln im Alltag, in der Arbeit, im Beruf so, aber auch in der Familie, zu Hause, dass die Möglichkeit oder die Fähigkeit mehr vorhanden ist, damit gut umzugehen und nicht in die Überforderung oder die Starre der Überlastung zu fallen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Die Entscheidung, die zum Beispiel für ganz, ganz spezielle Scheidewege sind, die man so persönlich trifft, da merkt man ja häufig schon irgendwie so, ich habe da jetzt keine Idee oder mir fehlt es irgendwie an Antrieb oder an Umsetzungsfreude oder überhaupt an Elan, dann kann man dort einfach Tools finden, die einem helfen, neue Perspektiven aufzuzeigen und zu entwickeln. Und das andere ist sowas, was man bestimmt aus dem Beruflichen auch kennt, wo man dann sagt, wir machen das immer gleich, jedes Mal dasselbe. Immer wieder kommen wir zu dem Punkt, dann streiten sich alle, dann machen wir irgendwie einen Mehrheitsentscheid und damit ist keiner irgendwie glücklich oder wir versuchen irgendwie was gemeinsam und konsensmäßig zu entscheiden und am Ende kommt dann der Bereichsleiter und sagt, wir machen es ganz anders und alle sind frustriert und systemisch gesehen, also aus meiner eigenen beruflichen Brille, würde ich sagen, das sind halt Lösungsoptionen, ne? Also ein Mehrheitsentscheid ist ja auch eine Option oder ein Hierarchieentscheid ist auch eine Option, aber die fühlen sich halt nicht mehr gut an und nicht mehr zeitgemäß. Aber wenn man aus diesem Muster nicht rauskommt, dann ist es auch gut zu sagen, was könnte ich denn anders machen? Und dafür bietet eben das Buch Impulse. Also aus einem Muster rauskommen, was irgendwie mal eine gute Lösung war, aber inzwischen irgendwie sich nicht mehr gut anfühlt. Oder wenn es darum geht, ganz neue Perspektiven zu entwickeln, wo man alleine einfach nicht weiterkommt und sagt, ich habe einfach keine Option. Wie kriege ich denn welche? Und das sowohl eben auf individueller Ebene als eben auch auf Team-Ebene.
Mhm. Ja, verstehe. Du hast ja jetzt, da ist ja so viel drin, wenn ich mir überlege, eigentlich bräuchten wir doch das Buch, was du geschrieben hast, oder das Thema Entscheidungskompetenz stärken, so schon als Schulfach in der Schule, oder? Nicht erst gut. In Unternehmen als Weiterbildung oder für Erwachsene als Buch.
Ja, finde ich eine spannende Idee. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich glaube schon, dass es Kinder und dann auch eben junge Erwachsene stärken kann, daran mit Entscheidungen nicht so zu hadern. Ne? Also irgendwie gleich von vornherein zu lernen, Entscheidungen freudig zu treffen. Denn wenn man eine Entscheidung getroffen hat, wird ja auch im Hirn was ausgeschüttet, was einen glücklich macht und erleichtert. Also da gibt ja sogar einen Belohnungseffekt. Und gleich früh zu lernen, Entscheidungen zu treffen und nicht auf die lange Bank zu schieben und auszusitzen, glaube ich, macht einen stark und selbstbewusst, weil man eben Verantwortung übernommen hat. Und das ist ja auch etwas, was einen als Person irgendwie stärkt. Und von daher finde ich das eben wirklich eine Kompetenz, die es zu erlernen und zu pflegen gilt und zu erweitern. Ich meine, jeder kennt die Situation oder kennt auch Leute, die das eigentlich immer schaffen, Entscheidungen an andere zu delegieren oder auszusitzen. Und mit Aussitzen meine ich jetzt nicht so bewusstes Aussitzen, sondern einfach nicht zu entscheiden. Und das ist häufig, hat man ja nicht den Eindruck, dass das Menschen sind, die besonders glücklich damit sind, sondern dass sie damit eher Schwierigkeiten haben, das anzupacken und sich das zu trauen. Das ist ja auch etwas, was ein bisschen Mut erfordert. Hm.
Ja, und ich glaube, es braucht auch Fokus, ne? Also du hast jetzt gesagt, ja. sich darauf zu konzentrieren, also du hast gesagt, so, wenn man eine Entscheidung trifft, dann kriegt man ja auch Glücksgefühle, wenn man dann was entschieden hat und vielleicht Sachen besser laufen danach. Und ich glaube, davor ist noch ein Schritt, nämlich der Fokus. Du hast, glaube ich, gesagt, so, wir müssen auch neue Herangehensweisen finden, wie wir zu neuen Entscheidungen kommen, weil sonst bleiben wir immer in den Mustern. Und ich sehe das so, gerade wenn ich Teams oder Organisationen begleite, dann fängt es eigentlich erstmal mit der Frage an, die wir vielleicht lösen wollen, dann mit dem Fokus, also was können wir denn eigentlich beeinflussen, anstatt sich damit zu beschäftigen, was ist denn außerhalb unseres Machtbereichs? Und alleine, ich glaube, allein dadurch entsteht schon mehr Energie, wenn man nicht sich sozusagen lethargisch damit beschäftigt, oh Gott, die ganze Organisation, das und das funktioniert nicht, oder an der und der Stelle können wir auch nicht entscheiden, da sind wir auch, also sozusagen nicht in die Opferhaltung zu gehen und sagen, ja, ich kann ja hier nichts entscheiden, sondern den Fokus schon zu verändern auf das, was eigentlich in unserer eigenen Macht ist, und da in diesem Kontext schon alleine dann Sachen zu verändern, und der zweite Punkt, du hattest ja gesagt, dass man dann zu besseren Entscheidungen kommt, und da braucht es ja auch irgendwie dann Reflexion. Also du hilfst ja jetzt mit dem Buch, oder ihr helft, also mit deiner Kollegin Doris Schäfer, ihr helft so besser zum Punkt zu kommen, besser eine Entscheidung zu treffen, vielleicht eine andere Herangehensweise. Aber ich sehe das wie so eine Tür. Also im Endeffekt muss man ja dann da durchgehen und sieht dann, ob der nächste Raum besser oder schlechter oder zu mehr Stimmigkeit in der Organisation führt, im Team oder auf der individuellen Ebene oder eben nicht. Das heißt, da brauchst du ja irgendwie auch noch so einen Moment, wo du sagst, ich merke, das war nicht die richtige Entscheidung. Oder wie guckt ihr da drauf? Wie hast du im Buch das angesprochen?
Das ist ein sehr valider Punkt. Viele der Methoden funktionieren sowieso iterativ. Das heißt, die Reflexion ist quasi eingebaut, wie zum Beispiel bei deinem Tool, dass es darum geht, das Geschriebene nach 2 Wochen nochmal wieder hervorzuholen und nochmal wieder zu lesen und zu gucken und das zu reflektieren. Andere Tools haben das nicht. Ich selber bin natürlich ein großer Fan von Reflexion und sehe das auch als quasi einen der Schlüssel, um zu lernen, um sich zu entwickeln und um wirklich dauerhaft auch etwas zu verändern. Wir haben das im Buch nicht explizit eingebaut, jetzt abgesehen von den Tools, wo es sowieso integriert ist, weil es schon auch darum geht zu sagen, was ist eben die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Und das war halt ein ganz, ganz enger Fokus in dem Buch. Also ich sag mal, in einem anderen Kontext hätten wir das auch allumfassender beschrieben, aber in diesem Buch geht es erstmal wirklich darum, Optionen zu bieten, Entscheidungen zu treffen und dazu eben eine theoretische Perspektive zu liefern, die einem hilft, es auch zu verstehen, warum ist das anders oder warum ist das ein Muster von mir. Und das ist auch so, dass man aufgebaut, dass man die Methoden sofort benutzen kann, ohne dass man die Theorie gelesen haben muss. Man kann aber auch nur die Theorie lesen und dann seine eigenen Schlüsse daraus ziehen und dann eben seine eigenen Entscheidungen eben aufgrund der Theorie anders zu treffen. Ne? Nichts ist praktischer als eine gute Theorie, sagt man ja auch.
Mhm. Ja, verstehe. Wenn du so auf das Buch guckst, auf den Bucherstellungsprozess und jetzt auf die Zeit danach, was waren so deine größten Aha-Momente zum Thema Entscheidungen weniger schlecht treffen?
Ja.
Magst du daraus noch irgendwas berichten?
Ja, gern. Also so ein Buch zu erstellen erfordert auch jede Menge Entscheidungen. Also mein erstes Highlight war die Zusammenarbeit mit Doris, die und den Co-Autoren, also mit allen Beitragenden. Wir haben sehr, sehr viele Personen eingeladen, das mit uns zu machen und ihre Lieblingsmethode für uns aufzuschreiben. Und das war für mich so eine perfekte Übung im Loslassen einerseits und gleichzeitig in die Verantwortung gehen andererseits. Denn wir haben Beiträge bekommen, die ich so nie geschrieben hätte und Methoden auch bekommen, die ich auf den ersten Blick auch irgendwie ein bisschen skurril fand. Aber ich sag mal, mit ganz viel Offenheit und Gesprächen und hin und her überlegen, hat sich das alles total fein zusammengefügt. Und das größte Aha-Erlebnis war für uns eigentlich, dass sich das dann so schön zusammengefügt hat in der Passung von den Methoden zu den Theorieteilen. Unsere ursprüngliche Idee war nämlich, dass es einfach Methoden geben wird, also ein Sammelsurium, ein Potpourri und einen Theorieteil vorne, so wie man das vielleicht auch aus anderen Büchern kennt, vorne Theorie, hinten Praxis. Und als wir dann so nach 3/4 der Fertigstellung aller Beiträge das Ganze gesammelt und auf die Wand geklebt haben mit Post-its. Da ist uns wirklich aufgefallen, dass es da diese Passung gibt von eben diesen Leitfragen in der Entscheidungsfindung, die zu den Theorieperspektiven passen. Und das war für uns ein total toller Aha-Moment. Und das ist auch eins der Kernelemente des Buches, die wir als nützlich und funktional für den Leser empfinden.
Okay, also das heißt, ihr seid tatsächlich in so eine Art Flow-Prozess gekommen,
total,
wo Dinge zusammengefunden haben und auf einmal hat das Sinn ergeben, das große Ganze.
Genau, ganz genau. Also wir haben da, also das Buch ist nicht so wie das Exposé, das wir dann vor einem Jahr oder vor gut einem Jahr geschrieben haben. Das Endergebnis ist ganz anders, aber gleichzeitig bin ich mit dem Endergebnis noch viel glücklicher als mit dem ursprünglichen Exposé. Und genau, wie ich eben schon sagte, das war so eine richtige Übung, Verantwortung übernehmen für das Endprodukt und gleichzeitig Offenheit dafür zu haben, was andere beisteuern, wie sie auf das Thema schauen, was sie als funktional empfinden, was sie als hilfreich erleben in ihrer Praxis und in ihrem Umfeld, sich darauf einzulassen und dann zu sagen, okay, wie bauen wir jetzt aus diesen Steinchen, von denen wir gar nicht alle erwartet haben, wie bauen wir dann ein Bild daraus? Und dass es tatsächlich so ein schönes Bild ergeben hat, das war dann die Belohnung, finde ich.
Okay, cool. Ja, schön. Wir haben über Entscheidungen gesprochen, über die Frage, wie kann man eigentlich weniger schlecht entscheiden? Und ich glaube, der Titel ist bewusst so gewählt, um so ein bisschen mit dem Zwinkern auch so einfach eine Möglichkeit zu geben, mal zu gucken, es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten zu entscheiden. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Was ist jetzt dran mit dem Buch? Was sind die nächsten Schritte? Was wünschst du dir für die Zukunft mit dem Buch?
Also ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen es als nützlich empfinden. Das ist eigentlich das, warum wir es geschrieben haben. Also wir wollen einfach Leute befähigen, anders zu entscheiden und Entscheidungskompetenz ganz grundsätzlich aufzubauen und zu pflegen. Und wenn das gelingt, wenn andere Leute das Buch in die Hand nehmen, Tools ausprobieren, Methoden anwenden und das nützlich finden für sich, für ihr Team, für ihre Organisation, für ihre Familie, für ihren Verein, völlig egal, dann freue ich mich riesig. Also das ist mein vornehmliches Interesse. Und Doris und ich überlegen gerade, ob wir da noch Unterstützungsangebote anbieten wollen. Also es wird auch eine kleine Website geben zum Buch, wo zum Beispiel auch die ganzen Co-Autoren noch mal ein bisschen näher vorgestellt werden und noch ein bisschen mehr zu ihrer Methode sagen können. Und auf der Website wird es auch Download-Angebote geben, wie zum Beispiel Arbeitsblätter oder so Spielkarten für bestimmte Entscheidungsmethoden, damit man dann Entscheidungen pokern kann, etc. Also da wollen wir dann einfach noch Dinge anbieten, die in so einem zweidimensional sequenziellen Buch nicht funktionieren. Aber das ist halt das, was wir darüber hinaus gerne leisten wollen. Und generell ist das ja auch unsere berufliche Identität, und zu schauen, wie kriegen wir Organisationen handlungsfähig, entscheidungsfähig, um eben in einem komplexen, vielschichtigen, schnelllebigen Umfeld irgendwie bestehen und können und eben nicht nur überleben, sondern auch für Mitarbeiter und Kunden und Eigentümer so, dass es Spaß und Freude macht, Energie erzeugt, Lust erzeugt, dass man da gerne morgens hingeht. Das ist unser berufliches Anliegen, und das ist natürlich auch dann ein Anliegen, das wir mit dem Buch verfolgen wollen.
Sehr schön. Vielen Dank, Annika. In den Shownotes werde ich deine Kontaktdaten verlinken, auch den Hinweis zum Buch. Wer Lust hat, kann sich natürlich das Buch kaufen. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg weiterhin.
Danke, Benedikt. Dir auch, und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Folge uns auch auf Twitter unter @Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.